Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sie ist die Herrin über ein wirklich sehr, sehr großes Ressort, noch dazu ein Ministerium, das sehr viele wichtige Themen behandelt, aber auch Themen, die in den nächsten Monaten und Jahren immer entscheidender werden könnten, auch in den Fragen natürlich des Sparbedarfs, des Gigantischen. Die Rede ist von Sozialministerin Corinna Schumann, früher bei der Gewerkschaft, jetzt eben über Soziales und auch Gesundheit, auch wenn sie eine eigene Gesundheitsstaatssekretärin hat, aber sind Sie natürlich die übergeordnete Ministerin und damit schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Schumann, ich fange gleich mit dem Unangenehmen zuerst an, weil Sie haben ja die Arbeitsagenten zurückbekommen im Sozialministerium und im Moment sehen wir natürlich steigende Arbeitslosenzahlen. Wie wollen Sie dagegen steuern? Weil angesichts der anhaltenden Rezession, da hat ja unlängst WIFO-Chef Elbermeier gesagt, es ist die längste Wirtschaftskrise seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, das könnte ja weiter ansteigen.
Also natürlich stehen wir vor ganz, ganz großen Herausforderungen und wir wissen, jeder und jede Arbeitslose ist eine zu viel. Und wir haben jetzt wirklich Zahlen, die natürlich beunruhigend sind. Wir sind bei was? 400.000 Menschen, die derzeit keine Beschäftigung haben. Das heißt,
und Tendenz steigend, oder?
Absolut. Gott sei Dank noch moderat, ja, wenn man das so sagen kann. Der Arbeitsmarkt hält sich noch halbwegs stabil, aber natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das macht Sorgen, da muss man hinschauen, da muss man eingreifen. Und obwohl wir uns ja ein ganz starkes Sparregime jetzt auferlegt haben, weil es nicht anders geht aufgrund der budgetären Situation, hat die Regierung doch gesagt, im Bereich des Arbeitsmarkts, da wollen wir Impulse setzen, da ist es ganz wichtig und ganz besonders hinzuschauen, wie geht es älteren langzeitarbeitslosen Menschen. Und wir haben die Aktion 55 plus ins Leben gerufen, sozusagen um jene Menschen, die schon länger arbeitslos sind und älter sind, die Chance zu geben, auch wieder Beschäftigung zu erhalten.
Wieder in die Beschäftigung. Da kommt es ja schon zum nächsten Thema, weil eigentlich hat sich die Regierung auch dazu bekannt, dass man das faktische Pensionsantrittsalter, dass man das erreicht, also dass die Leute tatsächlich erst mit 65 in Pension gehen sollen. Aber wie schaut es denn da mit Jobs für die Betroffenen aus?
Also Sie sagen es ganz richtig, unsere Zielrichtung ist, wir kämpfen um jedes Monat, um das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. Das ist ganz, ganz wichtig und wir setzen ja auch eine Menge von Maßnahmen, die dazu führen. Wir werden bei der Korridorpension ein bisschen eingreifen, um da anzuheben. Wir werden die Teilpension auf den Weg bringen. Eine Möglichkeit für all jene, die sagen, ich schaffe nicht mehr die ganze Woche, ich könnte schon in Pension gehen, aber ich würde noch gerne ein paar Tage arbeiten. Einen Teil nehme ich mein Einkommen aus der Beschäftigung, einen Teil nehme ich aus der Pension und damit auch die Chance, länger im Erwerbsleben zu bleiben.
Aber was ist da der Unterschied zur bisherigen Altersteilzeit?
Also es ist eine andere Form der Finanzierungsform, weil ich eben einen Teil meiner Beschäftigungseinkommen habe und einen Teil meiner Pensionsleistung.
Damit es vom Arbeitsmarktservice wegkommt und in Richtung Pensions.
Aber es wird Menschen, die sonst gesagt hätten, ich schaffe es einfach nicht mehr ganz und ich habe keine Variante, wie ich kürzer arbeiten kann. Wir haben ja Jobs, die wirklich höchst belastend sind und von daher glaube ich, ist es ein sehr guter Weg, um zu kämpfen, das Pensionsantrittsalter anzuheben. Mhm.
Jetzt haben Sie ja schon die Budgetsituation indirekt angesprochen und die ist extrem angespannt. Also man hat gefühlt den Eindruck, dass jede zweite Woche ein paar Milliarden Schulden mehr dazukommen. Also wir wissen, diese Woche wurde jetzt erklärt, dass das Budgetdefizit bei 4,7% liegt. Das ist gigantisch. Das ist natürlich höher als die Zahl, mit der noch bei der Erstellung des Regierungsprogramms gerechnet wurde. Jetzt hat man sich einmal geeinigt, ÖVP, SPÖ und NEOS im Regierungsübereinkommen, das erste Jahr mit 6,4 Milliarden Euro den ersten Weg, diesen Schuldenschnitt zu machen. Nur wie realistisch ist das, dass das nicht weiter ansteigt? Weil die meisten Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass der Sparbedarf noch größer werden wird.
Also die Belastungen des Budgets sind enorm groß und wenn ich nur für mein Haus sagen kann, auch da eine extreme Belastung. Mhm. Wir schauen jetzt wirklich jeden einzelnen Cent an, drehen ihn um, wo können wir einsparen.
Weil Sie 15% einsparen müssen. Ihr habt euch alle dazu bekannt, dass man nur für die Zuseher, dass es 15% weniger.
Ja, im Ressort selbst, aber natürlich auch die Maßnahmen. Es wurden ja in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ bereits Maßnahmen auch nach Brüssel geschickt, die zur Einsparung dienen sollen. Teilweise Maßnahmen mit starken Auswirkungen, wie die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages für die Pensionistinnen. Da haben wir gesagt, da müssen wir abdämpfen. Diese Belastung können wir den Pensionisten nicht allein so überantworten. Da müssen wir schauen, wie wir beim Arzneimittelkostendeckel abfedern, bei der Rezeptgebühr abfedern. Und da haben wir wirklich gute Programme auf den Weg gebracht, damit die Pensionistinnen und Pensionisten nicht in dem Übermaß belastet sind. Aber natürlich, wir müssen einsparen. Und bei mir im Ressort ist es so, dass jeder Cent, den wir umdrehen, schauen wir uns ganz genau an, weil wir genau wissen, wenn wir hingreifen, sind es Belastungen, die Menschen treffen. Mhm. Und von daher müssen wir uns das ganz genau anschauen und sehen, dass wir die Systeme der sozialen Sicherheit auch weiterhalten.
Aber wo holen Sie diese 15% dann her?
Also wir sind jetzt in Gesprächen auch mit dem Finanzminister. Wie gesagt, das braucht auch ein bisschen eine Abstimmung. Es braucht gut Zeit, weil alles, was man hier einspart, hat Auswirkungen. Und die möchten wir möglichst gering in der Belastung für die Menschen halten.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass die letzte Regierung auch die Valorisierung der Sozialleistungen beschlossen hat. Wird es das weiterspielen können?
Also wie gesagt, es ist ein Gesamtpaket und ich glaube, in diesem Bedarf der Einsparungen muss man wirklich schauen, wo kann man einsparen und es müssen alle mit beitragen. Und es müssen die starken Schultern auch dazu beitragen. Ich bin sehr froh, dass es auch eine Bankenabgabe geben wird, dass auch
Würden
die großen
Sie sich
Energiekonzerne...
wünschen, dass diese Abgaben von Banken und Energiekonzernen steigen?
Also ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Paket gemeinsam ausgemacht. Und ich glaube, das Paket jetzt gut über die Bühne zu bringen, dass es gut hält und dass es auch Sicherheit gibt, das ist ganz, ganz wesentlich. Und das ist jetzt die Situation, vor der wir stehen. Und die Einsparungen, die wir ausgemacht haben, die werden wir jetzt treffen.
Gut, aber das gilt jetzt für dieses Jahr. Jetzt wissen wir natürlich, dass wenn die Schulden immer größer werden, weil die Rezession sich verschärft und weil es eben jetzt diese 4,7% sind, dass man nächstes Jahr vielleicht mehr sparen muss als gedacht. Oder sehen Sie das anders?
Also wir sehen jetzt einmal den Einsparungspfad, den wir haben. Der ist schwer genug.
Ich frage Sie jetzt so offen, weil natürlich Ihre Vorgängerregierung, und ich weiß schon, Sie können gar nichts für die ÖVP-Grün-Regierung, aber das hat natürlich sehr viel Vertrauen bei den Menschen gekostet. Absolut. Hatte im ganzen Wahlkampf, als es schon die ersten Warnungen gab, dass das Budgetdefizit über diesen 3% ist, die EU festlegt, gesagt, nein, alles easy cheesy. Und jetzt haben die Leute natürlich Angst, dass es heißt, nein, das geht sich schon aus mit dem ausgemachten Pfad. Und dann kommt man aber drauf, 2026, nein, es geht sich nicht aus.
Also Ehrlichkeit und Transparenz ist eine der Grundlagen jetzt, gerade in so schwierigen Zeiten. Nur trotzdem müssen wir sagen, jetzt gibt es einmal den Einsparungspfad und es kommt darauf an, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Wir sind natürlich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Daran hängt der Arbeitsmarkt, da hängen die Jobs, da hängt die Finanzierung auch des Sozialstaats. Alles hängt daran, das ist keine Frage. Also jetzt einmal die Einsparungswege, die wir vorgegeben haben, trotzdem Impulse setzen. Es muss die Kaufkraft erhalten werden, das ist ganz wichtig, damit die Menschen auch ein Geld im Geldbeutel haben, um auch wieder zu konsumieren, weil alles hängt miteinander zusammen.
Diese Impulse, die Sie ansprechen, sind natürlich wichtig. Das ist ja durchaus etwas, Sie kommen ja aus der Sozialpartnerschaft, das ist ja auch etwas, das Ihre Counterparts aus der Wirtschaft fordern, weil sonst natürlich die Angst groß ist, dass die Konjunktur noch mehr abgewürgt wird durch die Sparpakete. Deutschland setzt ja eigentlich auf ein ganz anderes Modell, nämlich auf riesiges Schuldenmachen, dafür aber auch riesige Investitionen, einerseits in den Sicherheitsbereich, aber schon auch in die Infrastruktur. Würden Sie sich das auch für Österreich wünschen?
Also wir sind jetzt vor der budgetären Situation, vor der wir stehen. Und die ist eine extrem schwierige. Die Investitionen, die in Deutschland getroffen werden, können bei uns nicht getroffen werden, weil einfach die budgetäre Situation so ist, wie sie ist. Natürlich werden, wenn man sich was wünschen könnte, würde man natürlich weniger Einschneidungen ins System und mehr Geld auch wieder, um anspringen zu lassen. Unsere budgetäre Situation gibt das jetzt nicht her und daher müssen wir mit dem Vorhandenen arbeiten und die Maßnahmen setzen, die halt jetzt leider notwendig sind.
Jetzt ist eine Forderung der Wirtschaft, aber durchaus auch von Ihren Koalitionspartnern, dass man die Lohnnebenkosten senken sollte. Sie scheinen davon nicht begeistert zu sein. Warum?
Also die Senkung der Lohnnebenkosten, um jetzt aufs Regierungsprogramm sich wieder zu beziehen, stehen drinnen, aber unter Budgetvorbehalt. Also es kommt darauf an, man muss das Geld dafür haben. Mhm. Und ich darf schon sagen, die Lohnnebenkosten, das klingt so easy cheesy, aber das ist es nicht. Sondern das ist einfach die Leistung für die Menschen, die sie brauchen, wenn sie in Notlagen geraten. Also die Leistungen aus den Lohnnebenkosten sind die für die Gesundheitsversorgung, für die Arbeitslosigkeit, es sind die Leistungen, die Familien bekommen. Das heißt, wenn ich dort einschneide und wenn ich dort einspare, dann muss man sich die Frage stellen, wo kann man diese Teile, die die Menschen notwendig brauchen, dann auf anderer Stelle finanzieren? Und diese Antwort muss gegeben werden, weil eins darf nicht sein, dass die Menschen noch mehr belastet werden und dass die sozialen Sicherungssysteme, die gerade in Krisen jetzt so wichtig sind, einfach nicht mehr vorhanden sind oder geschwächt werden. Das wäre der falsche Weg.
Sie haben jetzt auch die Gesundheit angesprochen und das ist natürlich ein Riesenthema, wo neben den Pensionen wahrscheinlich auch sehr viel Geld die nächsten Jahre reinfließen müsste in der Theorie. Gleichzeitig fehlt der ÖGK, also der österreichischen Gesundheitskasse, jetzt auch wieder fast 1 Milliarde Euro. Dabei ist das jetzt nicht ganz so überraschend gekommen, dass die Babyboomer vielleicht älter werden. Das weiß man vielleicht seit deren Geburt, aber egal. Wie gehen Sie mit diesem Bereich um?
Ja, also grundsätzlich leben wir ein bisschen im Erbe einer Struktur, die eine Patientenmilliarde versprochen hat. Die kam aber nicht, im Gegenteil. Wir haben jetzt ein Defizit, mit dem müssen wir umgehen. Wir sind sehr dankbar und froh, dass die Pensionistinnen jetzt sozusagen durch die Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags ihren Anteil geben. Ja. Ist aber ein wesentlicher Anteil. Natürlich müssen wir schauen, wo können wir auch hier einsparen, wo können wir Doppelgleisigkeiten vermeiden, wo können wir schauen, dass wir die Patientenlenkung noch effizienter machen und vor allen Dingen dort die Patienten hinkriegen, wo sie die Versorgung bekommen, die sie brauchen.
Da hat jetzt der Peter McDonald, der Chef der ÖGK ist, mehrere Vorschläge gemacht. Einerseits, dass man weniger CTs, MRTs, weniger Laborbefunde verschreiben sollen, dürfe oder genehmigen sollte und einen Solidarbeitrag von Ärzten. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Also ich glaube, mit Einzelmaßnahmen kommt man jetzt nicht so sehr weiter. Ich glaube, man muss das ganze System anschauen und schauen, an welchen Teilen muss man sozusagen nachjustieren und muss man an welchen Schrauben drehen. Es ist sicher die Patientenlenkung, es ist der Ausbau der Telefonnummer 1450. Das wäre wichtig, um sozusagen als erste Drehscheibe oder eine der Drehscheiben für die Patientinnen und Patienten die Sicherheit zu geben, dass ich an den richtigen Ort komme, um die Versorgung zu kriegen, die ich brauche. Das ist ganz, ganz wesentlich und man wird auch natürlich in den positiven Seiten der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Telemedizin. Ja, nicht nur Telemedizin, sondern auch in den Verwaltungsteilen. Ich glaube, sehr viele Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich sind sehr belastet durch große Verwaltungstätigkeiten. Mhm. Da sinnvoll diese Methoden einzusetzen, das muss die Zukunft sein.
Jetzt ist natürlich der SPÖ immer ein Anliegen gewesen, gegen die Zweiklassenmedizin aufzutreten, auch der Gewerkschaft. Das war auch Teil des Wahlkampfs. Aber haben wir diese Zwei- bis Dreiklassenmedizin nicht schon längst?
Also ich glaube, es ist manches in Schieflage geraten, ganz eindeutig. Wir wissen, dass Menschen große Sorgen haben, weil sie lange Wartezeiten haben. Wir wissen, dass Menschen auch im ländlichen Raum sagen, ich kriege nicht die Versorgung, die ich bräuchte. Also da muss man hinschauen, weil unser Ziel ist es für jeden und jede, egal wie viel wer im Geldbeutel hat, die beste Versorgung zur Verfügung zu stellen. Und wir setzen Maßnahmen durch den Ausbau der Primärversorgungszentren, durch den Ausbau der Erstversorgungsambulanzen, 1450 habe ich bereits genannt. Also da müssen Maßnahmen gesetzt werden und natürlich auch Bestrebungen, die Wahlärztinnen und Wahlärzte wieder attraktiver ins Kassensystem zurückzuholen.
Das wird man aber nicht schaffen, wenn man einen Solidarbeitrag der Ärzte fordert, sage ich Ihnen gleich dazu. Ich habe mit vielen Ärzten darüber geredet. Grundsätzlich Primärversorgungszentren finden alle sinnvoll, weil man die Leute natürlich auch aus den Spitälern, also die nicht hin müssten eigentlich und eher, weil sie einfach keinen Arzt finden, dann ins Spital gehen. Nur gleichzeitig mangelt es halt an Ärzten, die bereit sind, in solche Zentren zu gehen, weil das ja dann Kassenleistungen sind und die offenbar weit schlechter verdienen, als wenn sie privat wären. Wie wollen Sie da Anreize schaffen?
Also wir sehen schon, dass die Primärversorgungszentren attraktiv sind. Es werden ja wirklich laufend neue eröffnet, weil ja auch besonders junge Ärzte auch sagen, in dieser Gemeinschaftsform auch das Ding wird es leichter für mich, auch verwaltungstechnisch leichter. Ich glaube, das ist ein absolutes Zukunftsmodell, keine Frage. Und wir müssen schauen, auch bei der Ärzteausbildung, und ich bin sehr froh, dass das auch im Regierungsprogramm steht, dass wir sagen, dass jene, die schon bereits in der Pflege, in den sozialen Berufen gearbeitet haben, mehr Punkte bei der Aufnahmetests bekommen und dass jene auch bevorzugt werden bei der Aufnahme ins Studium, die sich bereit erklären, in das allgemeine System
hineinzugehen. Ein Thema, und das natürlich in dem Bereich ein großes Thema bleiben wird und sich verstärkt, ist die Pflege. Jetzt wird seit vielen Jahren die große Pflegereform versprochen. Sie wissen das auch aus Ihrer Tätigkeit als ÖGB-Vizepräsidentin. Aber das verschärft sich ja, der Pflegemangel. Weil wir sagen alle, es gibt keinen Ärztemangel, aber es gibt einen Pflegemangel. Was planen Sie da?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig hinzuschauen, uns fehlen die Beschäftigten in der Pflege. Es ist wichtig, den Beruf wieder attraktiver zu machen, auch Menschen die Chance zu geben, sich vielleicht im zweiten Bildungsweg für die Pflege zu entscheiden. Und wir brauchen Respekt und Wertschätzung für die Menschen, die in der Pflege arbeiten.
Das heißt aber auch eine höhere Entlohnung, oder?
Ja, und vor allen Dingen, die Entlohnung ist ein Teil. Es geht auch um Arbeitsbedingungen, es geht um Dienste, die übernommen werden müssen, keine Planbarkeit fürs Privatleben. Und wir haben gesagt, da müssen wir handeln und wir werden die Schwerarbeitsregelung für die Beschäftigten in der Pflege aufmachen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine langjährige Forderung aus den Reihen der Arbeitnehmerinnenvertretung der Beschäftigten in der Pflege.
Ganz zum Schluss noch, es hat eine FPÖ-Abgeordnete Sie auf Facebook ziemlich übel attackiert wegen Ihres Outfits. Also das war ein Screenshot angeblich von einem Zuschauer. Jetzt weiß ich selber aus Erfahrung, Screenshots kann man immer so machen, dass es sehr gemein ist. Wie gehen Sie mit solchen Angriffen um?
Also ich persönlich will es gar nicht kommentieren, weil ich habe meine Lebenserfahrung, ich habe meine Distanz dazu, ich ordne das ein und es ist okay. Was mir Sorge macht dabei ist, das trifft sehr viele Frauen. Und das ist ein großes Problem. Und es trifft junge Frauen auch, aber nicht nur Frauen, auch Männer. Also wie gehen wir miteinander um? Hass im Netz als Thema ist etwas, was man wirklich bekämpfen muss. Wie gesagt, man kann jeden sozusagen in ein negatives Licht stellen und dann ist diese Person dem Hass ausgesetzt. Das ist keine Form, wie man miteinander umgeht. Es braucht einen Diskurs, politischen, keine Frage. Aber untergriffig, das wollen wir nicht, weil das zu hohen psychischen Belastungen führt für all jene, die es nicht so leicht haben, wie sie damit umgehen sollen. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Und ganz zum Schluss noch, wie geht es Ihnen denn knapp einen Monat als neue Ministerin? Sind Sie schon voll eingelebt?
Also ich war ja 29 Jahre in dem Ministerium unter den verschiedensten auch Strukturen. Also
Aber jetzt sind Sie die Chefin dort.
Ja, natürlich ist das eine Änderung. Aber ich freue mich sehr, ins Haus zurückzukommen. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr viele Teile haben, wie die Arbeit, die Gesundheit, das Soziale, die Pflege, der Konsumentenschutz, die ineinandergreifen. Und das ist eine Chance, auch Dinge gut miteinander vereint zu lösen und zu regeln. Und ich glaube, diese Chance, die möchte ich und werden wir gemeinsam nutzen.
Gut, Frau Minister, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.